Chi, der Expertenpodcast rund um Körper, Geist und Seele.
Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute begrüßen wir bei uns Eunike Grahofer. Sie ist Kräuterexpertin, Wildkräutertrainerin und Autorin zahlreicher Bücher rund um altes Kräuterwissen. Hallo Eunike, schön, dass du bei uns bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Du, über welche Pflanze werden wir heute mit dir plaudern? Was hast du uns mitgebracht?
Es ist jetzt Herbst. Es ist so die Zeit, wo die ersten Erkältungskrankheiten kommen. Und ich habe mir gedacht, jetzt ganz typisch ist für diese Zeit die Kranewittenstaude. Unser Wacholder.
Kranewittenstaude, wieso heißt der so?
Kranewitten ist die alte Bezeichnung für den Wacholder, an und für sich sehr breitflächig, also egal wo man in Österreich hinkommen, Wacholder kennt nicht immer jeder, aber Kranewitten, das Wort kennt jeder. Wacholder war früher ganz, ganz verbreitet. Mittlerweile ist er sehr zurückgezogen, ist er auch unter Naturschutz gestellt, darf man die Beeren in der freien Natur nicht mehr pflücken, sondern darf ihn nur mehr im Garten halten. Aber früher war er wirklich ganz weit verbreitet. Und eines der wichtigsten Pflanzen war früher die Weide. Die hat man zum Korbflechten genommen, die hat man bei Entzündungen genommen, die hat man für ganz viele Sachen genommen. Und dann ist man hergegangen und hat alles, was zweigähnlich oder astähnlich war, als Weide bezeichnet und als Witten. Das heißt, immer wenn das Wort Witten wo vorkommt, ist ein Ast oder Zweig damit gemeint. Und dann ist es beim Wacholder so, wenn man ganz genau schaut, sieht man da ganz oft schwarze Vögel drin, so schöne große, dicke, bauchige, schwarze Vögel. Und früher war alles, was schwarzer Vogel ist, ein Rabe, ein Grand,
ja.
Eine Krähe.
Ja.
Und weil, also eigentlich ist es die Wacholderdrossel, aber genau hat man es halt nicht genommen. Und weil dieser große, krähe-ähnliche schwarze Vogel immer in diese Zweige drinnen herumgehüpft ist, weil er halt dort die Nahrung geholt hat, hat man den Strauchgranewitten genannt. Die Äste, wo die Krähe immer herumsitzt.
Okay, sehr cool. Sag einmal, ist der Wacholder derselbe, der bei uns in den Gärten wächst?
Oder es gibt über 70 verschiedene Wacholderarten. Wacholder ist eigentlich ein Zypressengewächs. Es gibt über 70 verschiedene Wacholderarten. Es gibt säulenartige, es gibt welche, die am Boden herumkriechen. Da gibt es ganz, 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 ganz viele verschiedene. Und dann ist es allerdings auch so, aber zu dem werden wir später vielleicht noch ein bisschen eingehen, auch der Sadebaum ist ein Wacholder.
Okay.
Aber das werden wir uns vielleicht später anschauen, wenn wir so ein bisschen über die, ob es Verwechslungsmöglichkeiten gibt.
Genau, ja. Okay. Hat deine Familie einen besonderen Bezug zum Wacholder?
Ja, deshalb habe ich ihn mir auch gleich ausgesucht.
Okay.
Also mein Papa ist ja vom Waldviertel und meine Mama kommt aus der Mariazeller Gegend, also Wald, steirische, niederösterreichische Grenzregion. Ja. Und dort hast richtig so Wacholderhänge. Dort, wo meine Oma gewohnt hat, war wie so ein Hang, komplett voll mit Wacholder. Und von da ist es ja immer, jede Familie hat so ihre besonderen Pflanzen, zu denen halt mehr Bezug hat. Und bei uns war es bei Wacholder, bei meiner Oma, weil halt so viel vorkommen war. Die Pflanze, die vermehrt vorhanden ist, die kann auch geerntet werden. Und meine Mama hat eine Schwester, die ist 20 Jahre älter. Also meine Oma hatte eigentlich zwei Einzelkinder. Und meine Mama hat 6 Kinder und die relativ flott hintereinander. Das heißt, wenn meine Mama sich gemeldet hat, dass sie jetzt mit den Kindern zu Besuch kommt, zu meiner Oma, dann ist meine Oma mal sofort in die Wacholderhecke hinausgelaufen und hat sich Zweige und Beeren geholt, die Beeren ein bisschen angestoßen und die hat noch diesen alten Ofen gehabt, wie man früher halt die Öfen gehabt hat,
mit
Holz zum Einheizen und hat ganz hinten auf der Ablagefläche die Zweige und die Beeren aufgelegt. Und wenn wir zu Besuch gekommen sind, dann haben wir als erstes mal immer so Verbindung Oma, Kernhof ist immer Wacholderduft. Dann haben wir mal gesagt, ja, hallo Oma, vor lauter Freude. Und in dem Moment haben wir ganz tief Luft geholt. Und über dieses Luftholen haben wir die ätherischen Öle, die von dem Wacholder durch den Ofen in die Luft gegangen sind, ganz stark eingeatmet. Und die sind muskelentspannend und wärmend. Das heißt, über dieses Einatmen hat sie uns eigentlich schon mal runtergedämpft.
Ja.
Also das war so der ganz einfache, liebe, angenehme Trick, um Leute zu beruhigen. Oder vor allem, wenn mehr Kinder kommen, zu beruhigen.
Wow, ja.
Und dann war Wacholder natürlich so Holzfällergegend oder auch im Wald vielleicht. Da gibt es mehr Regionen. Das war die Apothekenpflanze Nummer 1 früher.
Mhm. Okay, sehr spannend. Ja, na wirklich. Du, Apothekenpflanze, weil?
Weil so viele verschiedene Inhaltsstoffe drinnen sind. Es gibt einen Bericht aus einer Waldviertler Ortschaft, den ich auch sehr spannend gefunden habe. Früher war es in der Landwirtschaft, wenn Viehwirtschaft war, war es für die Menschen ein ganz ein großes Thema. Die waren im Stall, die haben sich mit den Tieren beschäftigt, die haben gemolken, die haben ausgemistet und die Leute haben dadurch durch die Tiere Parasitenbefall gehabt. Das war ganz gang und gäbe. Mhm. Kennen wir heute nicht mehr, war früher wirklich ein Thema. Mhm. Und dann hat es eine Ortschaft gegeben, da war das nicht der Fall. Und das war schon zu der Zeit, wo schon Ärzte verbreitet waren, auch gar nicht so weit weg von der Stadt. Und der zuständige Arzt hat sich gedacht, komisch, in allen Orten habe ich bei den Leuten ganz, muss ich immer so antiparasitäre Stoffe verschreiben und in dieser Ortschaft nicht. Warum ist das so? Also er war so nett und hat das auch hinterfragt. Und dann haben wir die Leute befragt, wie ist der Alltag, was macht ihr, welche Hausmittel habt ihr, was tut ihr so? Und das Einzige, was anders war in den anderen Ortschaften, dass in den Familien der Ortschaft es Tradition war, bevor man in den Stall hinausgeht, Wacholderbeeren zu kauen. Das heißt, bevor sie in den Stall gegangen sind, haben sie ein, zwei Wacholderbeeren genommen, in den Mund gegeben und während der Stallarbeit hat man es halt gekaut. Und nachdem wir wissen, dass ja sehr viel von diesen Zeugs über den Mundraum in den Körper kommt, der Wacholder ist desinfizierend, der ist Pilz töten, der ist Keim töten, der bringt das alles um, weil er so scharfe Stoffe hat. Und wenn man das schon im Mundraum kaut, dann kann über den Mund auch nichts in den Körper hinein.
Ja.
Und das ist halt etwas, was wir gerade in dieser kritischen Zeit heute wieder gut verwenden können. Ich mache das auch, wenn ich jetzt halt doch unter Leute gehe, dass ich gern Wacholderbeeren daneben kaue. Die habe ich im Mund, die habe ich in der Backe und hier und da kaue ich dann wieder herum und irgendwann schlucke ich sie halt.
Okay. Und die haben keine unangenehmen Wirkungen für den Körper?
Nein, mehr als ein, zwei auf einmal schmecken die sowieso nicht.
Ja, eben.
Das wäre ja unattraktiv. Und das war generell so, also in meiner Familie oder auch bei den Interviews kriege ich das immer wieder zu hören, dass man bevor die Grippezeit begonnen hat, hat man Wacholderbeeren gekaut. Das heißt, Anfang Mitte September haben die Leute angefangen in der Woche 2 bis 3 Mal eine Wacholderbeere zu kauen. Die ist einfach gekaut worden und entweder ausgespuckt oder geschluckt worden, je nachdem wie das war. Und so hat man es halt den Körper desinfiziert. Und was halt den Vorteil hat, man hat das eher in der kühleren Jahreszeit gemacht. Wacholderbeeren haben wärmende ätherische Öle. Das heißt, die wärmen dir ja den Körper auf. Das ist noch dazu von Vorteil. Und dann war es halt auch so, abgesehen von dieser antibakteriellen Wirkung, ist es auch so, wenn die früher längere Wegstrecken zurückgelegt hat, war es ja oft mit dem Trinkwasser ein Problem, dass man in der Trinkflüssigkeit genug mitnehmen konnte, waren ja die Behältnisse nicht so. Und auch da, durch dieses Kauen wird der Speichel angeregt und solange eine gewisse Menge Feuchtigkeit im Mundraum ist, haben wir kein Durstgefühl. Das heißt, durch diese Kaubewegung, durch dieses Erhöhen vom Speichelfluss, ist auch das Durstgefühl nicht so in Gang gekommen.
Großartig, dieses alte Wissen, sensationell. Sensationell. Weil du jetzt sagst, wärmende Eigenschaften, wirkt der Wacholder das ganze Jahr über gleich?
Nein. Das ist auch, danke, dass du das ansprichst. Das ist nämlich auch so was ganz was Typisches für den Wacholder, was nicht bei jeder Pflanze so ist. Wir haben so diese Hauptwirkstoffe von den Pflanzen. Bei den Wacholder ist es so, dass der ja auch eine relativ hohe Dosis Pektine drinnen hat. Und das ist ähnliches Prinzip, wie wir es bei den Äpfeln kennen. Vorher sind sie grün und hart und durch Sonne werden sie weich. Nur hat der Wacholder verschlafen, wie der Herrgott erklärt hat, wie man Pektine mit der Sonne in Zucker umwandelt. Und jetzt kann es nur mal mit dem Frost. Das heißt, essen wir unter dem Jahr, also während der warmen Jahreszeit eine Wacholderbeere, dann hat sie eine ziemliche, muss ich gerade sagen, sie hat eine Bitternote, sagen wir so. Okay. Ich will niemanden abschrecken, dann muss man selber ausprobieren, wie stark sie ist. Und da ist sie so die verdauungsregulierende Beere, die Beere, die bei den Gelenken sehr, sehr gut ist, die was halt schon auch desinfizierend ist. Und wenn dann der Frost kommt, wenn 2-3 Fröste waren, dann wird diese harte Pektinmasse in Zucker umgewandelt. Das heißt, dann schmeckt die Wacholderbeere, hat dann so eine Karamellnuance. Dann ist sie nicht mehr so knorrig und herb, sondern dann hat sie diese Karamellnote, diese Zuckernote drinnen. Okay. Und dann ist sie ganz typisch die Erkältungspflanze. Das heißt, die Wacholderbeere, das ist auch dieses Mystische, was sie an sich hat, die wandert im Jahr mit uns mit. Unterm Jahr da, wo halt die Erntearbeit ist und die Feldarbeit, da ist sie die Gelenksbeere. Die Gelenks, also eigentlich ist es keine Wacholderbeere, sondern botanisch richtig wäre es ein Wacholderzapfen. Aber wir sagen jetzt mal Wetterbeere. Ja. Also Botaniker würden sagen, das ist ein Wacholderzapfen. Aha. Da, wie es früher halt war, wo kein Kühlschrank da war, wo im Sommer oft Lebensmittel gegessen werden mussten, die jetzt schon wieder zum Leben begonnen haben, wo es wirklich oft kritisch war mit den Vergiftungen, unter Anführungszeichen, jetzt im Körper, weil die Lebensmittel nicht mehr gut waren, auch da hat der Wacholder diese verdauungsregulierenden Stoffe. Der hat ja die Magen-Darmschleimhaut leicht reizt, somit werden die ganzen Verdauungssäfte viel stärker aktiviert, strömen stärker auf die Speisen zu und es wird ganz anders verdaut.
Ist das genial.
Also ich finde das so gigantisch, wie die Natur funktioniert. In der Zeit, wo wir es brauchen, haben wir es. Und dann, wo es kühler ist, da, wo die Erkältungskrankheiten sind, dreht sich die Beere inhaltsstoffmäßig so um, dass sie bei Erkältungen passt. Also der Wacholder ist Wegbegleiter für uns in jeder Zeit. Der passt sich uns an, der lebt mit uns mit.
Großartig. Du, was sind jetzt diese spektakulären Inhaltsstoffe, die alle diese wunderbaren Dinge bewirken können?
Der Wacholder hat ganz, ganz viel Inhaltsstoffe. Seine Hauptinhaltsstoffe sind ätherische Öle. Das ist das, was durch Wärme in die Luft transportiert wird. Die sind desinfizierend, das ist das Antibakterielle, das ist das Muskelentspannende, Beruhigende. Er hat Mangan drinnen, er hat Zink drinnen, er hat Menthol drinnen, er hat Oxalsäure drinnen, das, was überschüssiges Kalzium bindet, das, was wir mit Vitamin C in Kombination aufnehmen sollten. Er hat Terpinien drinnen, das ist als Öl, was für die bessere Durchblutung sorgt. Er hat Gerbstoffe drinnen, was zusammenziehend wirkt, was uns im Darm Überschüssiges abtransportieren lässt. Er hat Bitterstoffe drinnen, den Bitterstoff, der ihm den Namen gibt, das Juniperin, er heißt ja Juniperus communis. Und er hat Betulin drinnen. Betulin ist ein ganz stark wundheilender Stoff, den sehen wir, wenn wir Birken anschauen. Die Birke hat so eine weiße Rinde.
Ja.
Die weiße Rinde, die was sie vor der Sonne schützt, die was sie vom Verbrennen vor Wunden schützt. Und dieser Inhaltsstoff, dieses Betulin, was ihr die Rinde weiß macht, hat auch die Wacholderbeere drinnen. Ist ganz stark wundheilend. Und es ist Kampfer drinnen. Das, was uns, wenn man die Verräuchern aus uns durchatmen lässt, die Kampferhülle. Auch die hat der Wacholder.
Hey.
Und ich finde es so nett, die Wacholder wurde ja nicht nur früher Kannewitten genannt, sondern auch Rossbeere genannt. Ross vom Pferd. Okay. Das ist eigentlich auch aus der Ötscher Region, wo sie halt so genannt wird. Da sind sie früher rausgegangen und haben die Wacholderbeeren an die Pferde verfüttert, damit die kräftiger werden. Vor allem Pferde, die längere Krankheiten hatten, sind nachher mit Wacholder hochgefüttert worden, damit der Körper wieder kräftiger und gestärkt wird. Pferde, die überhaupt kränklich, von Geburt auf kränklicher waren, denen wurde immer wieder Wacholderbeeren und das Essen gegeben. Man hat Tiere oder Menschen, die geschwächt waren, mit Wacholder gestärkt. Und von da, manche Regionen nennen sie auch die Rossbeeren, die Pferdebeeren.
Sensationell. Glaubst du, funktioniert das bei allen Tieren?
Das kann ich da nicht sagen, weil Inhaltsstoffe, gerade bei Kräuter, bei jedem Tier anders wirken können. Überliefert haben wir es vor allem bei Pferde und haben wir es bei Menschen.
Ja.
Bei Rinder habe ich es manchmal, aber jetzt nicht so, dass ich sage, ich kann sagen, das soll man machen. Bei Pferde weiß ich, weil es so oft erzählt wurde. Aber es gibt immer wieder Tierärzte, die sich genau auf Kräuter und Tiere spezialisieren. Die sind dann auf das Thema spezialisiert. Ja. Mich interessiert es halt für Menschen mehr.
Ja, genau. Kann man vom Wacholder nur die Beeren verwenden?
Vom Wacholder kannst du die ganze Pflanze verwenden. Was ja auch ein ganz spannendes, großes Thema ist, die Rinde vom Wacholder, von den jungen Ästen, die Rinde im Frühling heruntergenommen, da, wo man die Äste sowieso wegschneidet, die wurde für Hautprobleme verwendet. Die reguliert unser Hautmilieu. Die kann man in Badewasser eingeben, man kann sich Waschungen machen, die kann man auflegen. Das ist das, die Haut des Wacholders, die was innen nach außen schützt. Die Inhaltsstoffe können wir uns da zu unserer Haut herüberholen. Die Nadeln, wenn wer früher Bronchitis hatte, dann hat man aus den Wacholdernadeln einen Tee zubereitet und hat den getrunken. Der muss warm getrunken werden, damit er gut wirken kann. Da kann man ein bisschen Honig dazu hineingeben.
Ja.
Das Holz wurde veräschert, die Asche wurde gesiebt und diese gesiebte Asche ist sehr mineralstoffreich. Und mit der wurde Brot gestrickt.
Nein.
So haben Mineralstoffe in Brot hineingeholt.
Ja, Wahnsinn.
Das ist voll spannend. Da ist halt nur die Frage, die kann ich nicht eindeutig beantworten. Früher war das ganz ein tolles Rezept und da, so hat man sich halt auch Mineralstoffe für den Körper in größeren Mengen geholt. Es ist nur heute durch unsere Luftverschmutzung haben wir ziemlich viel Schwermetalle in der Luft. Und wir wissen, Bäume nehmen uns das ja ab.
Ja.
Und deshalb weiß ich nicht oder bin ich eher vorsichtig, wenn ich sage, Veraschungen sind heute noch sinnvoll. Früher ja, stehe ich 100% dahinter.
Ja.
Heute sehe ich es mit einem Fragezeichen für unsere
Heilung. Ja. Ich habe ja gehört, auch die Wurzeln kann man verwenden.
Genau, die Wurzeln kannst du genauso als Teeauszug auskochen. Die Wurzeln kannst du trocknen, kannst du pulverisieren und das Essen mischen. Das sind diese ganzen körperstärkenden Rezepte. Und auch die Mineralstoffe. Es ist ja relativ schwierig, Mineralstoffe halt für uns zu bekommen. Ja. Die bekommen wir normal aus allen knorrigen Pflanzen, weil die Pflanze durch Einlagerung von Mineralstoffen sich knorrig macht, damit sie stehen kann, damit sie entgegen der Erdanziehung wachsen kann. Das muss sie ja irgendwie, es ist ja, also sie arbeitet ja die ganze Zeit gegen die Erdanziehung.
Ja.
Und das macht sie mit Mineralstoffen. Dazu zerlegt sie Mineralstoffe, legt in die Zellwände ein. Und wenn wir dann die Pflanze essen, haben wir den Vorteil, dass wir die Mineralstoffe in lieblich zerlegter Form essen und keine Erde essen müssen.
Wie genial.
Und das haben auch Wurzeln und auch die Wacholderwurzel. Und der Vorteil, was bei den Wurzeln noch ist, die Bäume und auch der Wacholder genauso, die lagern Zucker als Nährstoff in den Wurzeln ein als Notration. Deshalb haben Wurzeln sehr oft süßliche Geschmacksnoten. Schmecken lieblicher als die
Oberirdischen. Ja, oft. Genau. Mann, was du alles weißt, herrlich ist das. Herrlich. Sag, und wie kommen wir jetzt zu dem Wacholder?
Ja, das, es ist ja so, wie gesagt, Wacholder ist früher überall gewachsen. Heute steht er unter Naturschutz. Wir haben früher diese Feldstreifen gehabt. Zwischen die Feldstreifen waren die sogenannten Rohr, diese Randbereiche. Und da durfte wachsen ein Wacholder, da durfte wachsen eine Birke, da durfte eine Hagebutte wachsen, da durften Wildobstbäume wachsen. Und das haben wir ja aufgrund unseres Marktinteresses der Natur genommen. Und somit haben wir dem Wacholder den Lebensraum genommen. Und der Wacholder ist kein Waldbaum. Er ist kein Baum, der jetzt es liebt, in einem Wald zu wuchern. Er ist ein bisschen stolz. Er möchte alleine bewundert werden.
Okay.
Deshalb wäre es eine ganz eine liebe Geste an die Natur, wenn wir im Garten Platz haben, wenn wir in eine Baumschule gehen und uns wieder einen Wacholder holen. Und die Baumschule kann dann auch beraten, welche Art von Wacholder in den Garten besser passt. Wir können ja schauen, wollen wir eher kriechendere Art haben, wollen wir eine Säulenart haben. Also da kann man sich dann beraten lassen, welche passt denn in den Garten. Und da ist es so, dass diese Beere 3 Jahre braucht, bis sie ausreift. Die hat der Wacholder hat das ganze Jahr immer seine Beeren oben. Im ersten Jahr sind sie grün, im zweiten werden sie so bläulich und dann werden sie schwarz. Und wenn sie schwarz sind, sind sie reif. So schwarz mit einem Blauschimmer. Okay. Und das heißt an und für sich, wenn der dann schon zu Beeren tragen begonnen hat, haben wir das ganze Jahr immer frische Wacholderbeeren. Weil sie dir übers Jahr hindurch immer wieder fertig reifen lassen.
Ja,
da gibt es
ja
die Erntezeit nur da oder da, sondern er hat sie das ganze Jahr dann oben. Und dann sagen wir, okay, im Sommer haben wir halt die Sommeranwendungen und im Winter die für den Winter. Und da bestimmen wir den Erntezeitpunkt.
Mann, oh Mann. Also das heißt, in der freien Wildbahn haben wir weniger Chance auf
Wacholder. Nein, also da gibt es ganz wenig Plätze noch, wo wirklich vorkommt. Aber er ist eine Pflanze, die uns halt ewig lang begleitet hat. Das sehen wir schon in den ganzen alten Geschichten. Und auch an die Märchen, die es über ihn gibt. Und auch an der Wirkungsweise, wie wichtig er ja immer war. Und eigentlich heute ja immer noch wichtig ist. Es hat sich ja an den Krankheiten zwar etwas geändert, aber nicht so viel, dass wir ihn nicht mehr bräuchten.
Ja.
Nur wir haben halt den Naturbezug dazu verloren. Wir schlucken lieber ein Medikament, als dass wir eine Wacholderbeere kommen.
Naja,
das ist eher das Problem. Und wir hatten da ganz coole Rezepte. Wir haben, also was das Lieblingsrezept in meiner Familie war, war Hustensirup. Und da glaubst du isst eine Karamellsauce. Also das schmeckt ja auch genial. Und da geht man nur her, das macht man wie den Löwenzahnhonig. Da geht man her und erntet die Wacholderbeere im Winter, wenn sie vom Frost gefroren ist, die Karamellnote hat. Kocht sie in heißem Wasser auf, so eine Handinnenfläche voll Beeren, gibt mir einen Liter heißes Wasser, kocht das auf, lasst zugedeckt mal über Nacht stehen und am nächsten Tag zählt man das ab und dieses Wacholderwasser wird mit Zucker eingedickt. Am Herd einfach das Wasser hinstellen und so lange Zucker hingeben, bis es eine schöne honigartige Masse ergibt. Und erstens schmeckt es köstlich, auch als Brotaufstrich. Und zweitens ist dieser Wacholderhonig oder Wacholdersirup, der Wacholderpektin ist relativ zähflüssig. Das heißt, wenn man da einen Teelöffel voll, wenn man es Husten hat oder Reizhusten hat, ist das allerbeste Mittel. Wenn man da einen Teelöffel voll nimmt, der Reizhusten ist ja eine Verkrampfung der Muskulatur, die nicht locker lässt. Und jetzt haben wir diese Wirkstoffe von Wacholder im Zucker gebunden und nehmen einen Teelöffel voll und das rinnt vom Hals weg, weil es ja zähflüssig ist, ganz langsam die Lunge hinunter. Wir können da die Inhaltsstoffe sehr lange halten. Das ist muskelentspannend, das ist desinfizierend, alles, was wir in dem Moment brauchen. Und somit stoppt das diese Reizhusten.
Großartig. Mann.
Wie gesagt, er schmeckt köstlich.
Ja. Sag, wenn wir jetzt aber noch keinen Wacholder im Garten haben, was wir natürlich gleich ändern werden.
Ja.
Jetzt gibt es ja die Wacholderbeeren, sind ja in der Küche ein Begriff.
Genau, ja. Die kannst du genauso nehmen.
Die kann man genauso nehmen.
Man schaut nur, dass man Bio-Qualität kauft und gute Qualität kauft, ja. Aber Spritzmittelvertrag der sowieso nicht. Also wenn irgendwas Spritzmittel ist, ist der sowieso ganz schnell kaputt. Mit ein Grund, warum er so zurückgetreten ist.
Ja.
Und für da die Wacholderbeeren, die man in der Gewürzlade hat, kann man 1:1 verwenden. Die kann man auch, also diese Geschichte, wie es mit meiner Oma war, haben wir daheim dann in modernerer Form Mama weitergemacht oder ich bei meiner Tochter auch, indem man einfach die Beeren kurz aufdrückt und auch die modernen Öfen, die wir haben, kann man die Beeren ja genauso auf die auskühlende Ofenplatte, wenn ich das Essen vom Herd nehme, schalte ich die Platte ab und lege noch entweder ein Stück Wacholderast oder 1-2 Wacholderbeeren hin. Dann haben wir trotzdem durch die Restwärme die ätherische Öle in die Luft.
Ja. Herrlich, bitte. Mann, wie gigantisch. Gibt es außer dem Hustensirup noch was? Und außer der Küche. Warum hat der eigentlich in der Küche so eine Tradition?
Weil die Verdauung reguliert wird, die Verdauungssäfte. Das ist auch aus dieser Zeit heraus, wo man halt sehr oft verdorbene Lebensmittel gegessen hat, wo wir haben ja diese großen Feste, dieses zu Ostern nochmal ordentlich essen, zu Weihnachten ordentlich essen, das kommt ja auch daher, abgesehen von den mythologischen Hintergründen, dass die letzte, also zu Ostern ist die letzte Zeit, wo ein großes Tier geschlachtet werden konnte und es auch noch gegessen werden konnte, bevor die Wärme so stark ist und das Fleisch kaputt gemacht hätte.
Ja, ja, ja.
Unterm Jahr konnte nur Kleinvieh geschlachtet werden, weil es ja eine Kühlmöglichkeit gegeben. Und aus dieser Zeit hat man halt sehr viel verdorbene Lebensmittel und der Wacholder reguliert da die Verdauung, ist desinfizierend. Das hat eigentlich, um das, was man mit Essen anrichtet, wieder gut zu machen, hat man Wacholder ins Essen gegeben. Und deshalb ist ja auch in so viele Gerichte drin.
Ja, eben.
Da sind ganz, ganz viele Speisen drin.
Ja. Das hat sich aus allen Überlieferungen offenbar gehalten. Das ist bis heute, ist das eigentlich bekannt, dass man mit dem kocht.
Wir haben, wenn halt für euch gerne Wildgerichte isst, da kann man so Wacholderbeergelee machen zu den Wildgerichten. Auch die Wacholderbeeren mit heißem Wasser übergießen, ein bisschen stehen lassen, ein bisschen schön intensiv. Man merkt, dass wenn es fertig ist, dass das Wasser so eine schönlich bräunliche Farbe bekommt. Mhm. Dann wissen wir, okay, die Inhaltsstoffe von der Beere sind jetzt im Wasser drüben. Und das wird dann abgesehen und das kann man mit Agar-Agar oder so natürlichen Geleemittel kann man das eindicken, ja. Und das hält sich in Gläser abfüllen und wenn man dann Wildgerichte kocht, dann gibt man das am Rand dazu oder in die Sauce vom Wildgericht, gibt einen wunderbar guten Geschmack rein.
Super.
Oder was wir halt auch so aus die Geschichten überliefert haben, wenn man zum Räucherthema übergeht. Immer dann, wenn schwere Krankheitszeiten waren, wurden die Häuser mit Wacholder geräuchert. Also wenn Krankheitsfälle in der Familie waren, aha, hat man die Häuser mit Wacholder ausgeräuchert. Weil eben diese starken ätherischen Öle drinnen sind, die in der Luft desinfizieren. Die bringen ja nicht nur im Körper diese Angreifer, sage ich jetzt mal, um, sondern auch in der Luft. Und deshalb wurden die Räume geräuchert. Die Holzfäller, die was so in die Waldregionen unterwegs waren und gar nicht so die Möglichkeit hatten, bei Kleinigkeiten, bei kleinen Krankheiten jetzt nach Hause zu kommen, da haben so Einreibungen mit Wacholder gegeben. Da ist ein Wacholderzweig und Beeren in ein Alkohol oder Essig gesteckt worden und damit wurden die Gelenke eingerieben. Weil halt von der schweren Arbeit die mit Leidenschaft getrieben wurden, die auch bei jedem Wetter draußen, und ob kalt, ob warm, die waren draußen. Mhm. Und die haben nur eine kleine Rindenhütte gehabt, wo sie geschlafen haben. Da war jetzt selten eine warm geheizte Hütte. Das heißt, die Knochen sind ja nie aufgewärmt worden. Die sind immer der Kälte ausgesetzt worden. Und da ist der Wacholder, also die Pflanze, die in allen Einreibungen drin ist.
Das heißt, man kann ihn auch äußerlich verwenden, sozusagen.
Man kann ihn äußerlich verwenden, man kann ihn innerlich verwenden. Es gibt Berichte von Frauen, die ihn bei Migräne, dass einen Tee aus den Beeren bei Migräne getrunken haben.
Mhm. Mhm. Oder wie gesagt, die entspannende Wirkung. Ne?
Genau, die muskelentspannende Wirkung.
Wow. Wow. Sehr beeindruckend. Ach Gott, ja. Beim Räuchern, also du sagst, bei Krankheiten hat es auch irgendeinen historischen oder mystischen Hintergrund?
Mystisch ist Wacholder, diese Ahnenpflanze. Mhm. Die Pflanze, die halt diese tieferdigen Gerüche hat. Diese Erdverbundenheit ist, diese Ahnenverbindung ist. Wenn man sagt, so man möchte halt so dieses Familiengefühl fehlt einem. Okay. Oder die, was vor uns gelebt haben, die fehlen einem. Dann ist der Wacholder so da, wo man halt das Gefühl hat, sie sind jetzt wieder da, die Verbindung ist wieder da. Verbindung. Ist ganz eine starke Ahnenpflanze.
Sehr schön.
Was halt auch die Verwurzelung unterstützt.
Ja, ah ja.
Ach Gott, das unendlich zusammenwachsen, wenn man halt das Mahandelbaum-Märchen anschaut, wo es um den Wacholder geht, der, also auch die Art Schamanenpflanze, wo der Busch halt zerstückelt wird und dann wieder in der Anderswelt zusammengestempelt, zusammengesetzt wird, dann ist es so die Pflanze, die schlussendlich wieder alles gut macht.
Wie schön. Wie verkannt eigentlich, für uns ist er gar nicht mehr so präsent.
Und eigentlich. Nein, weil wir die Ahnen nicht mehr ehren, die was vor uns alles geschaffen haben, die was uns das mitgegeben haben, was wir können. Wir schätzen es nicht mehr in der schnelllebigen Zeit und wir schätzen ihre Pflanzen dadurch nicht mehr. Oder die Pflanzen, die halt die Verbindung verstärken.
Ja.
Und das ist halt auch so ein lieber Brauch, wie es in meiner Familie war. Wenn bei uns auch oben im Waldviertel Mama ein Waldviertel Kind bekommen hat, dann haben meine Großeltern bei ihnen aus der Leiten einen Wacholder ausgegraben, einen Jungen, und der ist im Garten eingesetzt worden.
Meine Güte.
Für jedes Kind so, die, weil sie halt in der Ferne weg wohnen, ist eine Pflanze von daher hergebracht worden.
Ist das nett. Sag, jetzt, wo du das sagst, hat der Wacholder nicht auch irgendwas mit den Kindern zu tun? Oder verwechsel ich das jetzt?
Wacholder ist so, Vom Wacholdersalz den Hutzin, vom Holundersalz dich niederknien. Das sind so die beiden Holdenpflanzen, die Pflanzen der Frau Holle, die was in die Rauhnächte mit den Kinderseelen, die zu früh gegangen sind, herumzieht. Und da gibt es so die Nacht in den Rauhnächten, die Nacht der unschuldigen Kinder, das ist, glaube ich, der 27. Dezember, die Nacht von 27. auf 28. Dezember. Da stellt man Kerzen ins Fenster, wenn man sagt, da ist die Frau Holle, diese Wacholder-Holunderpflanze, die mit den unerlösten Kindern sind, also den Kindern, die Kinder sind, die totgeschwiegen werden, was Kinder sind, die verstorben sind, ungeboren auch vor allem verstorben sind und über die nicht gesprochen wird, die nicht geehrt werden sozusagen, die auch namenlos sind. Und für die stellt man ein Licht auf, damit sie ins Licht gehen können.
Mensch, wie schön. Wie schön.
Es und da reichert also, man halt auch mit diesen Übergangspflanzen, wie es bei Holten zum Beispiel ist, die auch diese in die andere Welt geleiten, ist auch diese Begräbnispflanze. Deshalb, es gibt ja eine Wacholderart, da haben wir eingangs gesagt, Verwechslungsmöglichkeiten. Es gibt um die 70 Wacholderarten, 69 davon sind unbedenklich. Okay. Es gibt einen Wacholder, der allerdings anders ausschaut. Der ist nicht grün, sondern schaut aus, wie man mit Mehl bestaubt hätte, der Sadebaum. Sade oder auch Segenbaum, den kennen wir vom Palmbuschen. Mhm. Im Osterbuschen, da ist dieser drinnen. Ja. Und der ist so dieser Schwellenwacholder. Der Sadebaum ist der, wenn man früher, wo es keine Ortsnamen gegeben hat, wo es keine Straßenbezeichnung gegeben hat, wenn man da an einen Ort gekommen ist und wissen wollte, wo steht die kräuterkundige Frau, dann hat man unter anderem in die Gärten geschaut, wo steht ein Sadebaum, der angeschnipselt ist. Ach. Weil der für Abtreibungen genutzt wurde.
Okay.
Das heißt, war ein Kind nicht erwünscht, wurde mit diesem Baum abgetrieben und manchmal ist nur das Kind weggegangen, manchmal ist auch die Mutter gestorben. Und das sind so diese Lebensbäume, die Bäume, die zwischen Leben und Tod entscheiden. Oder die Pflanze entscheidet, wer geht und wer bleibt. Mhm. Und auch das ist eine Wacholderart. Da habe ich gesagt, das ist nur dieser Sadebaum. Und ich finde es dann so kurios, dass man sagt, eine Pflanze, mit der abgetrieben wurde, die gehen wir in den Auferstehungsbuschen, in die Osterbuschen hinein.
Ja, Wahnsinn. Sensationell. Sensationell. Du sag einige, du hast ja über Wetterpflanzen so ein großartiges Buch geschrieben. Gehört der Wacholder da auch dazu?
Ja, danke, dass du das ansprichst, das ist ganz lieb. Da gibt es diesen Spruch, senkt der Wacholder seine Äste ab, geht es mit dem Wetter bergab. Der Wacholder kündigt den Regen, aber auch das Regenende an. Da muss man sich halt eine Markierung machen, dass man es zu Beginn sieht. Ein bisschen später kriegt man einen Blick dafür. Wenn der Wacholder seine Äste abzusenken beginnt, das heißt, er macht sie rutschfähiger, das Wasser besser abbrennt, dann steht der Regen bevor. Beginnt er sie wieder aufzustellen, wissen wir, der Regen ist gleich vorüber, aber er hat es nicht mehr notwendig, den Regen abrutschen zu lassen.
Ja. Ja, so großartig.
Da fällt mir ein Spruch noch ein. Warte mal. Grane, das ist zwar jetzt kein Wetterspruch, aber Granewitten für den Bauch, hol dir vor dem Frost vom Strauch. Tut dich jedoch der Husten plagen, lass Granewitten die Kälte ertragen.
Entzücken. Es ist so ein Segen, Einige, dass du dieses alte Wissen uns weitertragst, dass wir davon profitieren können, gerade in dieser anstrengenden Zeit. Apropos, was ist für dich jetzt die hervorragendste oder hervorstechendste Eigenschaft von Wacholder?
Er hat nicht eine. Wacholder ist Wacholder. Also da kann man nicht sagen, es ist eine Eigenschaft, weil er einfach so dieses Rundummittel ist. Es ist die liebevolle Begleitung, die uns das ganze Jahr begleitet. Man hat bei den meisten Pflanzen, kann man sagen, die brauchst du eh im Frühling, die brauchst du eh im Herbst. Die sind auch nur kurz da. Und der Wacholder ist unser Begleiter sowohl körperlich als auch seelisch, wie wir von der Ahnenlinie gesprochen haben. Der ist unser ganzer Begleiter. Und das ist ein Rundum-Paket, da kann man gar nicht eines herausnehmen. Das ist, also Wacholder ist für mich eine Rundumversorgung.
Gehört einfach in jeden Garten. So, Punkt.
Und unbedingt wieder in die Küche. Also das ist, auch da ist, wenn ich halt so in die Schulen mit den Kindern koche oder so, wenn man den Grund nicht mehr versteht, warum man was verwendet, nimmt man es nicht mehr.
Ja.
Und da dürfen wir alle wieder viel Aufklärungsarbeit bei unseren Kindern, Enkelkindern machen, damit sie verstehen, warum nimmt man das.
Ja.
Und allein durch das Essen ist auch die Familienverbindung wieder ganz anders.
Mhm. Ja, unverzichtbar deine Schätze an Weisheiten und Wissen, die du da uns zur Verfügung stellst, weil es ja auch wirklich schwierig ist. Also ich habe in dritter Generation nichts mehr mitgekriegt. Also selbst meine Oma, und von meiner Uroma weiß ich es nicht, aber meine Oma, die hat schon keinen Bezug mehr gehabt zu diesen naturalten Weisheiten über unsere Pflanzenschätze. Deswegen umso wichtiger, dass du das in die Hand nimmst. Ich nehme an, so wie ich dich kenne, du arbeitest schon wieder an einem solcher Schatzbücher.
Ja. Ja. Im Frühling gibt es wieder ein neues Buch.
Im Frühling, auf was dürfen wir uns da freuen?
Für mich, also ich habe, es ist ja alles so spannend und dann ist ja auch, ich habe eine Liste, wann ich welches Buch schreiben möchte, weil einfach so viele Ideen im Kopf sind und einfach so viel da ist, was einfach teilweise auch noch nicht dokumentiert ist. Das, was mich ja immer wieder, ich stoße immer wieder, wenn ich halt selber recherchiere, auf Bereiche, wo es einfach keine Literatur gibt. Und denke mir, das kann so nicht sein, dann muss man halt auch schreiben. Und so ist es mir auch bei den Rentenanwendungen gegangen. Es gibt kaum Literatur, und wenn nur bruchstückartig, über welche Baumrinden verwendet wurden, welche Strauchrinden verwendet wurden. Und da sind wir ganz stark in diese Hebammenrezepte. Meine Urgroßmutter war eine Landhebamme.
Herrlich.
Und in diese Hebammenrezepte, in diese Holzfällerrezepte, die was ich schnell helfen mussten, was ich einfach helfen mussten, weil wenn wir die Möglichkeit hatten, war ja dann eh der Arzt da, aber die was in den anderen Fällen jetzt vorlöschen durften gesundheitlich. Und wie gesagt, bei den Holzfällen, die was so weit in die Wälder drinnen waren, dass gar keine Möglichkeit war, ins Dorf zurückzukehren. In Regionen, wo es sogar üblich war, dass die älteste Tochter das Haus bekommen hat, weil der Sohn ist sowieso bei den Holzfällen gestorben.
Ja.
So. Und darüber wird das nächste Buch handeln, von diesen ganzen Rindenanwendungen, die innerlich und äußerlich auch zum Hunger stillen. Und das ist ja auch nicht uninteressant, in einer Zeit, wo es immer kritischer wird bei uns, wurden Rinden, spezielle Rinden, in Brotteig gemischt, um das Hungergefühl zu stillen, um die Leute sättigen zu können.
Wahnsinn. Da machst du schon viel Appetit auf deinen nächsten Schatz. Einige, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du dein Wissen hier mit uns teilst. Gerade in dieser Zeit, jetzt im Herbst, werden wir den Wacholder ja wunderbar zu nützen wissen. Danke
dir. Sehr gerne.
Wir freuen uns sehr, dass du uns zugehört hast. Mehr davon gibt's auf g-magazin.at.